Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Neues Jahr und das erste Mal Probleme, dieses Intro aufzusagen. Oskar, willkommen zurück im Podcast. Du bist in der Reha, du hast ein sehr schönes Hotelzimmer, habe ich schon gesehen. Berichte denn mal, wie ist es denn im verschneiten Cap-Breton?
Ja, Cap-Breton zum Glück nicht ganz so verschneit wie Berlin. Wir haben 11 Grad, wir sind aber auch an der Grenze zu Spanien. Dementsprechend ist es vielleicht auch besser so, dass es bei uns nicht ganz so kalt ist wie bei euch. Ich bin einfach nur happy, dass bei Marc der Strom wieder geht, oder der Strom immer noch geht. Der kann immer in deinem Podcast auch aufzeichnen. Aber nein, Reha ist gut, freue mich hier zu sein. Und ja, ein bisschen mein Knie wieder auf Vordermann zu bringen. Ist ganz lustig, ich habe so einen Test gemacht. Ist immer noch eine Kraftdifferenz zwischen meinem linken, dem operierten Bein, und dem rechten, dem gesunden, von 50%. Aber da muss ich auf jeden Fall nochmal gut ranklotzen, wie man sagt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist ja die Hauptsache.
Cap-Breton hat ja einen gewissen Ruf, im positiven wie im negativen Sinne als Reha-Zentrum. Wird es eher Cap-Breton als Ort soll ja sehr, sehr schön sein, habe ich gehört. Ich war selber noch nicht da, aber über das Reha-Zentrum sagt man ja schon so ein bisschen.
Erzähl mal, was du gehört hast.
Ja, Zwangsarbeiterkaserne.
Ja, also das ist halt nach Corona, haben sie es wirklich hier, wie soll man sagen, haben sie das halt wirklich ein bisschen ernster alles genommen. Man muss sagen, vor Corona gab es auch noch, glaube ich, einen anderen Eigentümer. Und da war das tatsächlich so, dass es wirklich wie Hotel war, mit Bedienung, mit eigener Bar integriert, und dass die Leute das vielleicht nicht ganz so ernst genommen haben mit der Reha und dass das mehr Party war. Es gibt auch das ein oder andere Video des ein oder anderen Nationalspielers, der mal nackig über die Tatanbahn gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob die öffentlich sind, aber ja, und das hat natürlich dazu geführt, zumal seit Corona jetzt ja auch Militärs einquartiert sind, dass die Regeln ziemlich strikt sind. Also ab 19 Uhr darf man das Gelände nicht mehr verlassen. Man muss pünktlich zu den Mahlzeiten da sein, da relativ strikte Pläne. Es gibt verschiedene Plateaus und man klotzt schon gut ran. Also man haut schon über 2000 Kalorien aktiv weg. Das habe ich jetzt auf meiner Uhr. Also das hat man schon jeden Tag so 2500, 2600 Kalorien knallt man hier schon raus, weil du halt wirklich durchgehend von 6, 8 Uhr morgens bis 16 Uhr bist du beschäftigt. Also du hast dann Cardio, dann hast du Physio, dann hast du nochmal irgendwas für den Rücken, dann geht's ins Pool, dann hast du nochmal Oberkörpertraining, dann hast du nochmal was für dein Knie, und so geht das hier den ganzen Tag. Aber macht Spaß, dann kann ich nicht beklagen. Das Einzige, was besser sein könnte, ist das Essen, deswegen ich mich beim, beim Intermarché hier mit, wie nennt man das im Deutschen, Poulet Rôti, also
Rotisserie Hähnchen.
Ja, genau.
Ja.
Eingedeckt habe.
Brathähnchen.
Brathähnchen, genau, gibt es gleich immer schon Kartoffeln mit Brathähnchen.
Beziehungsweise, wie es in meiner Uni-Zeit immer genannt wurde, Goldbräuler.
Goldbräuler, auch ein guter Goldbräuler. Ja, genau.
Ganz ehrlich, mit die besten Erinnerungen an meine Uni-Zeit, Goldbräuler in Erfurt. Das war schon gut, kann man nicht sagen. Kann man echt nicht sagen.
Ja, es bringt ja durch die harte Zeit. Ich habe noch was anderes auf Lager, das sind die Thunfischkapseln. Und immer wenn das Essen nicht aufreißt, dann müssen sie halt den Thunfischgeruch ertragen. Wobei die auch teuer geworden sind. Als ich auch mein Abi gemacht habe, habe ich die noch für 99 Cent kaufen können. Ihr kennt ja bestimmt diese Thunfischdinger. Die sind ja heute schon bei 2,27 Euro. Also die Inflation hat auch nicht vor Thunfischbomben halt gemacht.
Hast du auch angefangen, Gurkensaft zu trinken?
Das noch nicht. Das noch nicht. Das noch nicht.
Es war tatsächlich irgendwie, ich habe vor ein paar Tagen irgendwie von der, ich weiß gar nicht mehr, Sportschau-Quiz, wie gut habt ihr das Sportjahr 2025 verfolgt? Ich so, ja, überhaupt nicht, aber schauen wir mal, wa? Und das war dann auch irgendwie die Frage, was hat, keine Ahnung, irgendein Real Madrid-Spieler Komisches getrunken, um Krämpfe zu bekommen? So, das habe ich vor 2 Wochen auf Rapirama gelesen, das weiß ich.
Ja, Essiggurken, ne? Der Essiggurkensaft. Pickles.
Ja.
Ja. Ja, das ist gut. Nee, aber ich nehme nur Kreatin, jetzt muss ja wieder zu Kraften kommen. Aber ansonsten sind wir echt eine entspannte Gruppe. Es gibt da so verschiedene Plateaus, sag ich mal. Und jetzt, es gibt ein Plateau, sind nur Profisportler, sind jetzt relativ viele auch aus der Ligue 2 dabei und so. Mehr Fußballer als Rugbyspieler. Ich glaube, Rugbyspieler dann erst, denke ich mal, im Sommer kommen. Ne?
Ja.
Weil, wir sind jetzt nur einer aus Narbonne, tatsächlich. Laurent Laverne aus Brief gekommen. Sagt ihr
Ja.
vielleicht was? Hat am Anfang der Saison, glaube
Ja.
ich, einige Male gespielt.
Einmal gespielt und sich dann ja offensichtlich langfristig verletzt.
Ja,
Aber schon irgendwie am fünften.
offensichtlich.
Ja, ich weiß nicht, ob das war das in Massy, glaube ich.
Ja, ich glaube, ja. Und sonst wirklich nur viele Fußballer aus Bastia, aus Le Mans. Er hat mir jetzt auch nichts gesagt, aber ist eigentlich immer ein, und auch ein Judoka, eine Judokarin, ich weiß jetzt nicht.
Ja, Le Mans sind aufgestiegen in die Ligue 2, haben ja lange in der dritten Liga gespielt. Tatsächlich das einzige Stadion Frankreichs, das nach einer Frau benannt ist. Das Stade Marie Marvin war unter anderem auch Spielort der Frauen Six Nations im letzten Jahr. Haben dort gegen Irland gespielt.
Sehr gut, da hast du den Bogen wieder zum Rugby geschlagen. Aber ja, das werde ich mir merken, das werde ich ihm morgen sagen. Aber wirklich eine gute Truppe, sag ich mal, gute Leute dabei. Aber Rugby-Spieler, eigentlich niemand. Einer ist noch aus Agen und das war's. Und sonst sind nur Leute aus Spezialeinheiten. Und ja, die haben eher weniger mit Rugby zu tun.
Weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde.
Ja.
Irgendwie gefühlt, jede zweite Woche hörst du von irgendeinem Verein, die als Training, also irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche waren es die Catalan Dragons, die in Collioure mit der irgendwelche Spezialeinheit über Seile im Hafen geklettert sind. Irgendwie gefühlt, jede Woche hörst du doch, ja, also die waren jetzt mit Spezialeinheiten in den Bergen Schneeklettern und die waren Höhentraining mit der schottischen SAS oder was auch immer, keine Ahnung.
Richtig so, richtig so, richtig so. Naja, aber sind schon taffe Jungs, kann man nicht sagen. Und auch ansonsten, wenn irgendjemand von euch mal in die Verlegenheit kommen sollte und Lust hat, auch wirklich an sich zu arbeiten bzw. fit zu werden, dann ist es, denke ich, der richtige Ort. Wer Urlaub machen möchte, kann das ja auch machen, aber da sollte man dann sich nicht so eher hier anmelden. Genau.
Reha reimt sich, wobei fangen wir vielleicht erstmal vorher
Auf
an,
Rassing? Nein.
Urlaub planen. Ja, ich sage mal, vielleicht erstmal mit den Leuten, die jetzt anfangen können, Urlaub zu planen. Das ist in dem Fall Patrick Pieseri, der ja bis Anfang der Woche Sturmcoach von Grenoble war, wird dort nach ja, einer bisher recht mittelmäßigen Saison von Pierre Caillé, dem ehemaligen Headcoach von Béziers, ersetzt. Pierre Caillé war bisher nur Head Coach in Béziers, also kam von den Espoirs, war dann Head Coach des ersten Teams. Sehr kontrovers entlassen, gab eigentlich weder einen sportlichen noch einen internen Grund dafür, beziehungsweise einen internen Grund in Bezug auf das Team, sondern einzig und allein der Aktivismus der Eigentümer. Darüber haben wir letzte Woche ja schon geredet. Mal schauen, was dabei rumkommt. Bis jetzt habe ich nichts weiter. Also, die Quellen bleiben dabei. Malakai Fekitoa ist tatsächlich wohl realistisch. Kann ich
Aber
mir
in
auch
Béziers,
vorstellen.
oder?
In Béziers, ja. Was Fritz Lee angeht, schauen wir mal. Was George North angeht, schauen wir mal.
Ich glaube, Fritz Lee ist. Ich glaube nicht, dass der nochmal Rugby spielen wird.
Nee, der soll ja auch einen Trainerstab.
Ah, okay. Vielleicht wollte ich schon
Aber
was sagen.
das kannst du ja vielleicht beantworten, weil ich weiß es ehrlicherweise nicht. Es ist ja nicht so unüblich, dass Spieler so spätestens ab 30 anfangen, Jugendteams zu coachen in den Vereinen, in denen sie arbeiten. Ich habe ehrlicherweise nicht gehört, dass Fritz Lee irgendein Jugendteam trainiert hätte.
Nee, meines Wissens nach nicht. Nee. Also er hat mal ab und zu mal mittrainiert, so wie wir alle das halt gemacht haben, aber gut, als
Ja.
Skills Coach und sowas hat er natürlich schon Expertise, die er einbringen kann.
Ja, muss man mal schauen. Also ich will es ihm nicht absprechen, überhaupt nicht. Er hat lang genug Rugby gespielt, und auch auf höchstem Niveau Rugby gespielt, um definitiv Dinge zu haben, die er weitergeben kann. Aber er ist natürlich ein relativ großer Name, der den Bizet da vor sich hin hält. Aber mal schauen. Pierre Caillé wird in jedem Fall eine gute Bereicherung sein für Grenoble. Gute Herausforderung, auch als Rollencoach. Muss man mal schauen. Ja, aber die große Nachricht, du hast gerade schon ein bisschen angeteasert. Racing wird sich in der nächsten Saison ein wenig heimischer in Créteil fühlen als oder fühlen müssen, als ihn lieb ist.
Sie haben
Vier
ihre Arena
Spiele.
verkauft, oder?
Es steht
Also.
aktuell, also offen ist es noch, also es ist man ist sich einig, die Abwicklung wird jetzt noch ein bisschen dauern, wird an Live Nation aus den USA gehen, die sehr aktiv sind auf dem europäischen Markt aktuell, was, sagen wir mal, Immobilien angeht. Einer der größten Konzert- und Tour- und Managementunternehmen der Welt oder Entertainment-Firmen der Welt. Also denen gehören unter anderem Roc Nation, die ja von Jay-Z gegründet wurden und im Rugby mit der URC unterwegs waren, sind die Manager von Mario Itoje und Sia Colisi unter anderem. Aber ja, sehr großes Konzertunternehmen haben in Europa jetzt gerade die größte Arena von Portugal gekauft, die große Konzerthalle von Kopenhagen und eben, so wie es aussieht, auch die Arena in Paris La Défense.
Gerade mal
Nicht
gegoogelt, ist
mal.
tatsächlich ein aktiennotiertes Unternehmen auch. Also könnt ihr euch dann auch kleine Anteile da kaufen.
Ich meine, es ist jetzt nicht, also angeblich gehören denen etwas über 100 Arenen und Konzertsäle weltweit. Weiß ich jetzt nicht, wie in welchen anderen Kategorien die zu verbuchen sind. Ich sag mal, es ist ja schon recht logisch, dass sie versuchen, alles aus einem Guss zu machen. Ist ja hier diese Anschutzfirma, die ja unter anderem das Staples Center gehört. Die machen ja das genau das Gleiche. Denen gehört die Arena und denen gehören die Sportteams. In Berlin sind es die Uber Arena, die ihnen gehört, und die Eisbären Berlin. Die machen auch alles aus einem Guss. Ist ja nicht mal so ein Thema. Ich finde es nicht überraschend. Es ist die logische Konsequenz daraus. Paris, also, das, ich finde es. Ich fange jetzt erstmal von vorne an. Sie haben nicht mal 10 Jahre in der Arena gespielt. 2017 haben sie ihr erstes Spiel dann gemacht. Und es war von Anfang an eine Hassliebe.
Und sie haben es ja sowieso immer
Wirklich.
vermietet eigentlich für Konzerte, haben sie ja sowieso alles gemacht. Also das ist
Ja,
ja.
und
Hat er sie eigentlich
richtig.
gebaut? Hat er sie eigentlich gebaut, die Arena?
Ja.
Richtig?
Ja,
Okay.
Jacky Lorenzetti, der Eigentümer von Racing und nee, Präsident ist er nicht mehr, aber Eigentümer und lange Präsident, hat die Arena gebaut. Ursprünglich, weil er gesagt hat, er hat keine Lust, Geld in den Verein zu geben, sondern möchte, dass der Verein sich selbst trägt über diese Arena. Und am Anfang sah es ja auch relativ positiv aus. Die Arena, der Verein hat viel Geld investiert, um neues Publikum für sich zu gewinnen. Und am Anfang war ja auch viel da. Dann haben sie ein bisschen mehr eingespart. Aber dass die Arena viel zu überdimensioniert für Rugby ist, oder für Racing zumindest, das war ja relativ schnell klar. Und der Schritt zurück, zu sagen, wir spielen in Zukunft wieder im alten Olympiastadion von Colombe,
Ist ja eigentlich
war
dann nur
ja schon.
logisch, ne, wenn man sich so überlegt.
Ja, also es ist. Ich glaube, sie werden sehr davon profitieren, als Verein nicht noch zusätzlich eine Arena oder eine Konzertstätte managen zu müssen. Aber es war im Kalender ja auch einfach gar kein Platz mehr. Also, wenn man jetzt mal von den Großereignissen absieht, neben Tennis, Basketball, Jobmessen, Konzerten und allem drum und dran, was da ja regelmäßig stattfindet, war für Rugby ja eigentlich gar kein Platz mehr. Und es ist dann eigentlich nur folgerichtig. Und ich bin mir sicher, Live Nation wird eine sehr, sehr gute Summe zahlen. Und dann darf man schauen, wie es weitergeht. Nach Informationen aus dem Umfeld oder aus Kreisen, die dem Thema nahestehen, formulieren wir es so rum. Was ist die klassische Formulierung? Im nächsten Jahr sind noch 4 Spiele in der Arena geplant. Und der Rest soll in Créteil gespielt werden.
Immerhin. Hoffen wir mal, dass mehr Zuschauer dann in Créteil auch da sind. Weil letzten Male war es ja wirklich
Bisschen trist, ja.
mau.
Ist ja dann zumindest die Hoffnung, wenn sie dann. Ich meine, für den Rugby-Romantiker, der Rugby-Romantiker in mir ist mit dieser Arena ja eh nie warm geworden. Und ich glaube, der Punkt ist, dass man es nicht als Rückschritt sehen darf, sondern als zu sagen, sie haben was versucht zu sein, was sie nicht sind. Nämlich ein moderner, populärer, junger Verein. Das ist nicht die Identität, die der Verein, die Racing hat. Und ich glaube, im eigenen Olympiastadion von Colombe werden sie näher an ihren Wurzeln auch, glaube ich, tatsächlich bessere Stimmungen haben, die hoffentlich nicht mehr über Lautsprecher eingespielt werden müssen. Wie es in der Vergangenheit ja durchaus mal der Fall war. Ich glaube, das kann man positiv sehen. Aber es ist natürlich eine große Nachricht. Man hört nicht allzu oft, dass Vereine aus ihren Stadien ausziehen in Frankreich, dauerhaft zumindest.
Auf jeden Fall. Und wenn wir schon bei Ausziehen sind, dann würde ich mal zu Top 14 kommen und zu einer News, die zumindest mit einem Ergebnis verbunden ist und sicherlich auch etwas, was du in den letzten Folgen ja schon angesprochen haben wirst. Und zwar Bayonne. Bayonne reist an in Montpellier, Auswärtsspiel. Eigentlich, auch wenn man sich das Team anschaut, mit dem klaren Ziel, wir nehmen da Punkte mit, mindestens ein. Und am Ende hagelt es da eben 62 Punkte. Man verliert 62, 22. Für unseren Podcast eigentlich ein Ergebnis, was man gar nicht oder nur nebenbei erwähnen könnte. Wäre da nicht die Geschichte, die sich sozusagen darum herum abspielt und das ja mit Grégory Patard, der Trainer, der das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte errungen hat, also das Halbfinalspiel in der Top 14, ja immer noch, sage ich mal, in der Schwebe steht, wie es denn überhaupt mit dem weitergehen soll. Jetzt wurde Jean-Moun Ribault als Gassencoach unterschrieben, obwohl ja schon ein Gassencoach eigentlich da ist. Dann hat man einen Assistenten von ihm, der länger verlängert hat als er selber. Man wird so den Verdacht nicht los, dass man den hätte eigentlich absägen wollen. Er dann aber so gut abgeschlossen hat die Saison, dass man ihn gar nicht mehr rauswerfen konnte. Marc, klär uns auf, was ist da los?
Ja, du hast es gerade, glaube ich, schon. Der Kern der Sache ist, dass Philippe Taieb, der Präsident, und Grégory Patin nicht miteinander können. Und in der Offseason hat er ihm das wohl relativ klar gesagt: Du hast Glück, dass du so populär bist, sonst wärst du deinen Job längst los. Weil image-technisch hätte man ihn nicht entlassen können. Das ist jetzt alles, also die reinen Aussagen, die Zitate, das sind, kann ich nicht bestätigen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Stimmung und die Geschichten rund um den Trainerstab recht publik sind und auch relativ bekannt sind und Stimmen aus der Kabine, naja, eine Stimme aus der Kabine, ja auch mittlerweile relativ klar sagt, dass das Team nicht mehr oder sehr große Schwierigkeiten hat, die Geräusche um das Team herum auszublenden. Und das war am Anfang ja, wir hatten ja auch mal hier im Podcast drüber gesprochen, geht sowas einem Team spurlos vorbei und auf Dauer anscheinend nicht.
Wer hat was gesagt, Marc? Welche Stimme gab's?
Das verbietet die journalistische
Okay.
Sorgfaltspflicht, das nicht publik zu machen. Ich sag nur so viel, er spielt die gleiche Position, wie ich sie lange gespielt habe.
Okay, ich weiß, wenn du weißt.
Das Thema ist, glaube ich, Jean-Moi Ribault, Vereinslegende, ganz klar, da führt kein Weg dran vorbei. Aber Grégory Patin will ihn nicht. Und das ist ein Aufzwingen eines Assistenztrainers, nachdem Grégory Patin ja schon dieser Sportdirektor vor die Nase gesetzt wurde, den er ja auch nicht wollte. Das war ja eine klar, glaube ich, Grégory Patin zu sagen, naja, du kannst es offensichtlich nicht, deswegen müssen wir hier einen großen Namen holen. Schwierig. Laurent Labie sollte eigentlich. Gott, verwechsel ich ihn gerade mit dem Trainer von Perpignan? Ich glaube schon,
Laurent
oder?
Labitte war Trainer des Stade Français und ist jetzt in Perpignan.
Gott, wie heißt der denn? Der Sportdirektor von Bayonne. Sportdirektor. Gott, ist das peinlich. In
Daran
jedem Fall,
etwas
der war
wie Laurent
vor.
Travers.
Laurent Travers, genau, der war ja vorher.
Racing,
Beiden,
Catalan-Dus.
die beiden sind so oder zwangsläufig so miteinander verbunden in meinem Kopf. War ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten. Zusammen, meine, die beiden haben ja was, erst in Montauban, dann in Castres, dann Racing zusammen, eine gewisse Geschichte. Und er war in Racing, war er lange Trainer, dann so wurde er befördert zum Präsidenten, wollte aber näher am Rugby sein und deswegen ist er nach Bayonne gewechselt. Wurde geholt offiziell mit dem Auftrag, die Schritte zwischen den Nachwuchsteams oder die Brücke zwischen den Nachwuchsteams und dem ersten Team zu bauen. Was in Bayonne tatsächlich nur so mittelgut funktioniert, wobei man auch sagen muss, dass Bayonne auch noch so ein bisschen dahingehend oldschool ist, dass sie keine eigenen, also erst ab den Espoirs eigene, hundertprozentig eigene Nachwuchsteams haben, weil sie tatsächlich ihre Nachwuchsteams sonst oder die Top-Spieler in einer gemeinsamen Sportakademie mit den Spielern von Biarritz, Dax und Mont-de-Marsan sind, die gemeinsam trainieren und dann eben quasi nur am Wochenende sich dann das andere Trikot anziehen und spielen. Aber da haben wir noch Luft nach oben, sagen wir es mal so rum. Und so richtig ganz klar, weshalb die beiden nicht miteinander können, Patar und Tayeb, es ist ein bisschen unklar. So ganz weiß man es
Aber
nicht,
gibt
ob
es
es
ja
einfach eine.
manchmal einfach, was man jemanden nicht mag. Es ist ja einfach so, ne? Also.
Und das, was jetzt so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war die Szene nach dem Spiel, wo Philippe Taieb mit einem Lächeln im Gesicht nach einer 62-22 Niederlage mit einem Lächeln ins Gesicht der Kamera von Canal Plus gesagt hat: Bis jetzt hatte Laurent Travers, oder anders, Laurent Travers hatte bis jetzt keinen Einfluss auf das sportliche Geschehen der ersten Mannschaft. Bis jetzt. Was, ne, kann man als Drohung deuten, kann man als Tatsache deuten, das weiß man nicht so genau, wird sich zeigen müssen, aber die Genüsslichkeit nach einer solchen Klatsche ist schon ein wenig unverständlich. Wobei man natürlich schon sagen muss, Bayonne sind das zweitschlechteste Auswärtsteam nach Montauban. Es gibt kein Team, das auswärts mehr Punkte kassiert hat im Laufe der Saison als Montauban, aber ganz knapp dahinter ist Bayonne. Also, es ist jetzt auch nicht so, als gäbe es keine Dinge zu kritisieren. Aber ja, es hat schon für eine gewisse Polemik gesorgt. War das, glaube ich, ein falscher Freund, eine gewisse Polemik. ja, es gab einen gewissen. Es gab eine große Reihe an Kommentaren innerhalb.
Aufregungswelle.
Ja,
Empörungswelle.
Empörungsarie.
Ari, ja.
Innerhalb und außerhalb des Teams, was die Genüsslichkeit dieser Aussagen anging. Als hätte der Präsident darauf gesetzt, dass sie verlieren. Und das fühlt sich, glaube ich, in keinem Fall gut an.
Was gibt es noch von der Woche? Das haben wir den großen Skandal. Ja, also es gab ja auch einen Stromausfall, gibt es nicht nur in Berlin, in der Hauptstadt, sondern gibt es tatsächlich auch im Rugby. War in dem Fall nicht ganz so schlimm, Spiel wurde ein bisschen verzögert angepfiffen. Ja, und ansonsten war diese Top-14-Woche mit einigen Ausnahmen wirklich ja, entspannt. Also 62-22, ja, Montpellier-Bayonne, ähnlich sah es auch in Bordeaux, so 62-20. Und wenn wir schon bei 66 oder bei 62 sind, dann ist die 66 nicht weit. La Rochelle 66 zu 0 gegen Toulon. Das auch eigentlich nur wichtig, weil ja, La Rochelle 10 Jahre ausverkauft ist oder war.
Wobei ich da die beiden Ergebnisse so ein bisschen konträr sehen würde, weil sie, auch wenn es ähnlich war, es, naja, ähnlich,
Racing hat 29 Punkte gelegt.
naja, nicht nur 20 Punkte gelegt, bis zu
Eine
55.
ganze Halbzeit
Minute haben sie
mitgespielt.
geführt.
Ja, stimmt.
Und Racing haben teilweise den Sturm von Bordeaux auch dominiert. Toulon wusste so vorher, wie das Spiel ausgeht. Also die Hälfte der Spieler haben ihr letztes Spiel für die Espoirs gemacht. Dass Toulon dieses Spiel schmeißt, das war absehbar. Und
Wenn man auch fairerweise
ich
sagen muss,
glaube,
Toulon über 19 verletzte Spieler.
ja, dass sie Prioritäten managen müssen, ist vollkommen klar. Verstehe ich auch, aber es ist natürlich trotzdem, wenn du sagst, das ist das Highlight-Spiel der Woche. Das ist das Spiel. Sonntagabend 21 Uhr ist die beste Fernsehzeit in Frankreich und da kriegst du so ein Spiel vorgesetzt. Ich
Schaut
kann
sich
mir
keiner
vorstellen,
an.
schaut sich keine Ahnung, Canal Plus wird nicht begeistert sein. Zumal, wie gesagt, das Samstagabendspiel Bordeaux Racing, ja, 47 Punkte oder 47-0 in den letzten 25 Minuten, kannst du drüber reden, wie du willst, aber bis dahin war es spannend. Also ich saß vorm Fernseher, ich bin ja nur jemand, der sehr früh aufsteht. 21 Uhr Kickoff ist eigentlich nicht so meine favorisierte Ankickzeit, Aber ich saß davor und meinte noch so, oh, ey, ich hoffe, das Spiel wird bald sehr viel weniger spannend, sonst weiß ich nicht, ob ich wach bleiben
Was
kann.
meinte deine Frau dazu?
Ne, sie wollte es nicht für mich zu Ende gucken, mir
Ja,
sagen,
okay.
was passiert.
Ja, okay.
Es war schon lange, war bis so Mitte der ersten Halbzeit, der zweiten Halbzeit war es ein spannendes Spiel, das kannst du bei La Rochelle-Toulon ja nicht sagen. Innerhalb der ersten Viertelstunde stand es 21-0. Da war das
Und
Spiel ja durch.
er hat schon, ich habe mir die Aufstellung geguckt und dachte, alles klar, das ist ja ziemlich jung. Was ja nicht schlimm ist, ne? Also eine Erfahrung muss man ja jeder machen. Ich habe auch mit 50 Punkten verloren, aber
Ja, ich muss trotzdem sagen, die Aussage von Pierre Mignoni nach dem Spiel, was hat denn unser Nachwuchs nicht das Recht, ausgebildet zu werden? Du sagst, ja, naja, aber das ist nicht das, was hier passiert ist. Also, so ehrlich können wir auch miteinander sein. So ganz schockiert, als wollte
aber
man
trotzdem
irgendwas
interessant, dass der
Böses.
Unterschied zwischen einer Profimannschaft und einer Espoir-Mannschaft nur 66 Punkte sind. Also, weißt du, es ist eigentlich, also wenn man das Thema mal aufmacht, daran sieht man, der Unterschied zwischen Espoir zu Profi sind 66 Punkte. Wenn man sich jetzt mal vorgestellt hätte, ein Bundesligist hätte gegen La Rochelle gespielt, wäre dann noch ganz anders ausgegangen. Kann man also sagen, Espoir gleich besser als Bundesliga oder so?
Es ist eine spannende Überleitung,
Ja.
weil ich muss ganz offen sagen, es war mir nicht, ich hatte nicht im Hinterkopf, dass der ehemalige Bundestrainer immer noch im Trainerstab von Stade Français ist. Das war
Wer,
mir,
Kobus?
ja,
Ja, na klar, na klar.
das hatte ich irgendwie verdrängt. Es ist mir, also es war mir nicht
Hier
ganz so
exklusive
klar.
News. Es wird auch bald exklusiv hier. Es wird auch bald einen weiteren zweite Reihe Stürmer geben, der in Frankreich und der ist noch nicht vorgekommen. Der war noch auch bei niemandem im Interview oder so. Den kennt ihr alle nicht. Der bei Stade Français einen 3 Jahres Espoir-Vertrag unterschreiben wird. Das kann man jetzt schon mal hier sagen.
Ihr habt es zuerst
Ihr habt
erfahren.
es zuerst gefahren, ja.
Ob er auch hier zuerst im Interview sein wird, bleibt gespannt.
Gespannt. Also, wenn man klug ist, ne, es gibt nur zwei, die da sind. Also, es ist nicht so schwer, wer es ist. Aber, ja.
Ja, klug zu sein ist nichts, was mir je vorgeworfen wurde. Von daher.
Ne, ich habe ihn am Telefon, weil ich meine, so, lass dich bitte nicht abziehen. Ja. Ich habe damals einen Vertrag unterschrieben, war nicht so gut. Was kriegst denn du? Und ja, also kann er unterschreiben. Das ist auf jeden Fall ein faires Ding.
Aber es ist doch schön, dass sich da einiges tut. Thomas Lambard war am Wochenende im Radio und hat ein längeres Interview gegeben. Auch wenn ich es ein bisschen spannend fand, dass er die katastrophale Saison des letzten Jahres nur darauf oder hundertprozentig darauf geschoben hat, dass sie im Jahr davor zu gut waren. Also ja, naja, natürlich, wenn du so gut bist und ins Halbfinale kommst, dann ist es ja logisch, dass die Saison darauf schwierig wird. Du startest ja viel später. Ja, und du startest ja viel zu optimistisch in die Saison, weil du im Jahr davor so gut warst. So, ja, weiß ich nicht. Scheint mir ein wenig zu kurz gedacht. Aber gut, was soll er auch sagen? Aber ja, er hat sehr, sehr viel über die Nachwuchsarbeit geredet. Und letzten Endes hat er ja auch nicht Unrecht, denn er sagt, dass Stade Français das Maß aller Dinge sind, was Nachwuchsarbeit in der Île-de-France mittlerweile sind. Da haben
100%,
sie
ja.
Massi ja wirklich schon den Rang abgelaufen. Um Längen. Und die Saison, muss man ja auch in Fairness sagen, läuft richtig gut.
Vielleicht, dass man es einschieben kann, haben wir jetzt auch 33:50 gegen Castres gewonnen.
In letzter Sekunde noch durch schnelles Denken den Offensivbonus zurückerobert. Es war ein gutes Spiel von Stade Français. Ein richtig gutes Spiel. Dominant in den Standardsituationen. Schnell gespielt und mit Flair gespielt, wenn es angebracht war. Das muss man schon wirklich sagen. Stade Français haben ein richtig gutes Spiel gemacht und das ist auch nur sinnbildlich für die richtig gute Saison, die sie spielen. Und sie sind aktuell, ich muss nochmal in die Tabelle gucken, aber mit Recht oben mit dabei. Sind aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Gut, klar, punktgleich mit 20 anderen Teams, aber trotzdem. Und aktuell muss ich sagen, sind, wie gesagt, auf einem Level mit Bordeaux, oder punkttechnisch mit Bordeaux, Toulon, Montpellier, La Rochelle, Clermont und Bayonne. Und eigentlich kann man dann jetzt auch Racing und Castres mit dazu sagen, aber sie fühlen sich deutlich besser an als einige dieser anderen Teams.
Absolut, absolut.
Muss man ja auch mal positiv sagen. Ich bin ja schon jemand, der jede Gelegenheit nutzt, über Stade Français zu meckern. Aber sie geben mir in dieser Saison nicht viel Anlass dazu und das finde ich ein kleines bisschen traurig.
Ja, hab ich also, muss ich sagen, muss aber auch das Gefühl, dass die Jugend aber extrem gut ist. Jetzt wirklich auch was für Leute da kommen und zwar aus allen Herren Ländern, Fidschi, Australien, Südafrika kommen, habe ich immer das Gefühl, immer die Besten der Besten wirklich dorthin. Jetzt auch aus Deutschland jemand dabei. Und ich glaube, dass auch was ich so gehört habe, wie die untergebracht sind, wie das organisiert ist, und das ist schon echt besser geworden, als es damals noch bei mir der Fall war. Ist jetzt auch nur 5 Jahre her. Aber ein halbes Jahrzehnt, ne? Ist auch ein halbes Jahrzehnt. Ja. Ja, ist auch, da kann schon was passieren. Dementsprechend ist das echt schon gut, wenn du vielleicht bei Teams bist, bei denen das ja vielleicht ein bisschen anders aussieht, obwohl eigentlich auch nicht, kommen wir vielleicht zu Montauban. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber die verlieren auf jeden Fall wieder erneut zu Hause 19-34 gegen Clermont. Für Clermont wichtig, weil diese Auswärtspunkte, vor allem auch mit dem Bonus, die waren schon wichtig, um einfach ja, den Tabellenanschluss nicht zu verlieren und weiter diesen, ja, zumindest Kampf um die Top 6, 5, 4, so den Anschluss zu halten. Die Arbeit ist gemacht. Und Christopher Rios sagt nach dem Spiel, wir sind hier, um Spiel zu gewinnen, das soll nicht schön sein. Und ich glaube, das war es am Ende des Tages auch. Ne? Also 5 Punkte geholt und besonders schön war es jetzt nicht.
Nö. Das hat man in dieser Saison gegen Montauban schon anders gesehen und damit meine ich jetzt nicht mal auswärts. Da haben andere Teams schon anders aufgetrumpft. Montauban haben gut gekämpft, kann man nicht sagen. Es war nicht so, dass Clermont jemals in Gefahr war, aber Montauban haben gut gekämpft. Ich glaube nicht, dass man Montauban aktuell viel Jugendarbeit vorwerfen kann. Der Kader hat gefühlte 60 Jahre im Schnitt. Das ist schon eher ein Rentnerteam. Wobei, es ist ja wieder so ein Thema, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was jetzt irgendwo an den Geldern wieder in deren Trainingszentrum investiert wird. Das ist ja auch geplant. Montauban hat viel aufzuholen. Das gehört auch zur Wahrheit, dass Montauban, was vieles angeht, Stadion war auch lange ein Thema. Das war, letzte Saison hatten sie das erste Mal eine Loge. Also gab es bis letztes Jahr gab's keine VIP-Plätze. Das ist ja unerhört für ein modernes Stadion. Sie haben viel aufzuholen, sind auf einem guten Weg, aber sie hängen natürlich hinterher und es ehrlicherweise wird Montaubans nächste Saison richtig spannend, weil sie dieses Auffangnetz einer guten Jugend nicht haben und viele ihres alten Kaders sicherlich nicht mehr lange haben und wie die den Umbruch packen, wird spannend. Aber um eine Brücke zu bauen, Montaubans Fans waren richtig sauer nach dem Wochenende. Nicht auf das eigene Team, nicht auf Clermont, sondern auf Lokalrivalen Toulouse, denen sie vorgeworfen haben, das Spiel gegen Perpignan, wo sie in den letzten 8 Jahren nur 2-mal gewonnen haben, nicht ernst zu nehmen.
Na, aber kann ich schon verstehen, wenn Toulouse viel durchrotiert, man sieht einen klaren Fokus auf das Spiel gegen die Saracens, glaube ich, dieses Wochenende.
Nee, sie spielen in Südafrika. Ich bin mir relativ sicher, dass sie in Südafrika spielen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo Champions Cup-Wochenende
steht. Genau, Champions Cup steht an. Dementsprechend hat man schon die Rotation bemerken können. Am Ende geht es nur 30-27, aber das war schon knapp. Ne? Man kann jetzt nicht vorwerfen wie Toulon, dass man dann doch...
Ach doch, Saracens, du hast vollkommen recht, Entschuldigung.
Ja, nee, ich habe nämlich eine Freunde oder die Schwester eines Kumpels hat so eine Reiseagentur und das hatten sie auch im Angebot gehabt, dieses Spiel gegen die Saracens. Ja genau, ist auch interessant, dass es jetzt richtig Reiseagenturen gibt, die dann so Spiele für dich organisieren, vielleicht auch für den anderen deutschen Zuhörer interessant, da könnt ihr dann so ein Paket buchen, was weiß ich, Six Nations da und dahin mit allem drum und dran. Wer die Kohle hat, könnt ihr euch mal schlau machen. Aber auf jeden Fall, nee, deswegen hatte ich gehört, dass das der Fall
ist. Aber, um mal kurz vom Thema abzukommen, weil ich finde das super spannend, was du gerade sagst. Es ist ein richtig spannendes Thema. Es gibt ja, also der Eigentümer von Provence Rugby hat ja diese Voyage Privé, was ja diese Reiseagentur ist für Luxusreisen. Und der hat ja unter anderem, bietet der ja auch so Rugby-Kreuzfahrten an, wo du dann mit einem Kreuzfahrtschiff zu verschiedenen Hafenstädten in Europa fährst und dort Rugby-Spiele besuchst. Also hatten sie letztes Jahr zumindest mal gut. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr auch machen. Aber finde ich irgendwo, ich glaube, es wäre nicht meine Art von Reisen. Aber ich finde es schon spannend. dass es mittlerweile so ein Ding ist.
Ja, ich glaube, es ist einfach für viele Leute, es ist halt Komfort. Gerade wenn man jetzt aus Frankreich, man guckt sich ein Champions Cup Spiel in Edinburgh an oder was auch immer. Es ist schon cool, wenn man jemanden hat, der das für einen organisiert, den Flüge macht, das Hotel macht, sagt, das und das könnt ihr euch anschauen. Scheint wirklich gefragt zu sein. Und dann kriege ich gerade die internationalen Spiele, ne, wo man dann natürlich diesen auch offizieller Partner der französischen ja, Verbandes haben deshalb ein Kartenkontingent, das ist natürlich für, ja, für die großen Spiele doch schon sehr interessant.
Ich möchte an dieser Stelle trotzdem noch einmal sagen, diesen Vorwurf an Toulouse. Sie haben rotiert, sicherlich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie rotiert haben, wie Toulon rotiert hat.
Absolut.
Also wenn du die Startfünfzehn anguckst, also da ist ein Dorian Aldegiri, da ist ein Emmanuel Meafu, da ist ein Castro Ferreira, ein Leo Banostio und Tamac. Gut, Paul Graou kann man sicherlich streiten. Erste Wahl ist er nicht, aber auch nur, weil die erste Wahl Antoine
Dupont
Dupont
heißt.
ist. Calvin Gurrg ist sicherlich die eine Sache, wo man streiten kann. Ohnehin ja nur eine Handvoll von Erstligaspielen und dann auch noch die Premiere auf der 10, was er noch nie gespielt hat, zumindest auf Profiniveau. Aber auf den Flügeln Dimitri Delibes, Thierry Thomas, Paul Kost in den Centern und auf der Bank dann noch ein Peato Movacan, Jean-Jacques Colombe, auch Nationalspieler, Alexandre Roumain. Es ist, also wenn das ein B-Team ist, dann ist das aber ein B-Team, das es mit den meisten Erstligateams aufnehmen kann.
Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, ich kann schon das Montauban kann ich schon ein bisschen verstehen. Ist halt ärgerlich, wenn man das Gefühl hat, vermeintlich ja, betrogen worden zu sein. Aber ich glaube, da müssen sie sich an die eigene Nase fassen. Selber Spiele gewinnen, dann muss man auch nicht nach links und nach rechts gucken. So einfach ist das
Das
manchmal.
denke ich auch, weil, also, Perpignan haben gut gespielt, da kann man ihnen wirklich wenig vorwerfen. Gut, sie haben das Spiel gegen Toulouse spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Gut gestartet, dann Toulouse ins Spiel gelassen und dann macht Toulouse halt Toulouse-Ding und am Ende noch gewonnen. Ist immer so eine Sache. Aber es hat schon so eine Sache, wo du sagst, Montauban, ja, jetzt das erste Mal oder Perpignan das erste Mal vom Abstiegsplatz runter. Aber es ist ja nicht so, als wäre das nicht das, womit langfristig alle gerechnet haben.
Eben.
Perpignan ist trotz allem immer noch deutlich besser aufgestellt als Montauban. Und wenn du dir anguckst, was sie fürs nächste Jahr rekrutieren, also wenn man
Da
jetzt
ist
mal
Abstieg
von.
einfach keine Option. Das wird nicht einkalkuliert. Und es ist
Das.
egal, was es kostet, alles gemacht, um das abzuwenden. Egal, was es kostet.
Und ich muss schon sagen, auch das Video, das sie für die Rückholung von Enzo Folletta gemacht haben, ist echt cool. Also. Kann ich sagen, ich möchte dann vielleicht an der Stelle ein kleiner Shoutout an Hugo Bouvet, Journalist von Indépendant, der jetzt die Tage einen richtig schönen Artikel auf RugbyPass hatte, zusammen mit Francisco Isaac, wie auch immer. Richtig schöner Artikel über die Kultur und Identität von USAP. Wenn ihr die Zeit habt, dann tut dem geschätzten Kollegen doch den Gefallen. Auch wenn er Narbonne für Perpignan aufgegeben hat. Das kann man ihm verzeihen. Gerade so. Gerade so. War aber schon eine spektakuläre Atmosphäre von dem, was man gesehen hat. Das
Ja, Highlight
können
Oder
die
Pelletar,
Katalanen.
Oder Pelletar, 40 Jahre alt, offene Wunde, lässt sich nähen, kommt dann wieder zurück, macht da ein Topspiel. Muss auch sagen, der alte Mann hat ja auch eigentlich mit Hugo Reus doch dann gute Konkurrenz, aber den hat er auch auf die Bank verwiesen. Dementsprechend, der alte Mann kann es noch. Bis mir irgendwann mal die Räder abfallen, aber das scheint wohl, also wenn das so weitergeht, kann er noch ein Jahr verlängern eigentlich.
Eigentlich schon, und das braucht es eigentlich auch. Den Kampfgeist. Also es ist halt so richtig Perpignan Spirit, was er da aufs Feld bringt. Welches
Schmeißt ja
Spiel
seinen
fehlt?
alten Kadaver nochmal gegen irgendwelche Center, also der arme Mann. Ich weiß, der muss sich wieder sich fühlen muss mit 50, 60, das will ich nicht wissen.
Ich glaube, das ist wie mit dem Alkohol. Es ist ein
Ich
Unproblem,
will
wenn
nur
er
was erzählen, wir haben
aufhört.
damals ein Theaterstück gemacht. Und dann kennt ihr doch dieses Meme, wo dann diese Leute diesen Sarg tragen und dann dazu tanzen. Und genau dieses Meme hatten wir auch gemacht. Mit der Musik sind wir eingelaufen und wer war im Sarg Oder, weil er schon so alt ist. Und dann haben wir ihn wiederbelebt. Das war so ein bisschen die Geschichte unseres Theaterstücks. Ja, hat anscheinend geholfen.
Würde noch nicht so weit gehen, von der zweiten Jugend zu sprechen, aber ich sag's mal so, Hugo Reus scheint aktuell nichts bleiben zu wollen. Also der wird ja aktuell eher in Bordeaux gehandelt. Also vielleicht braucht sie nächste Saison auch einfach noch. Das andere Spiel des Wochenendes, das andere spannende Spiel des Wochenendes war das Duell zwischen Lyon und Pau. Sicherlich nicht das hochwertigste Rugby-Spiel, was man seit langem gesehen hat. Aber ein sehr, sehr spannendes Spiel, das Lyon verdient gewonnen hat, die sich das Leben aber auch sehr schwer gemacht haben. Es hätte nicht so knapp sein müssen. Léo Barré hat, nicht Léo Barré, heißt auch Leo. Gott, ist das peinlich heute. der Kommentator von dem Spiel, Perpignan Toulouse, hat auch das Spiel damit angefangen, dass er die ersten 10 Namen, die er gesagt hat, falsch, Leo Berdu, nicht Barré, falsch genannt hat. Und die Vereinshymne falsch betitelt. Also das war ja Chaos pur.
Skandal.
Aber so fühle ich mich gerade auch ein bisschen. Aber Leo Berdu hat mit der Sirene 2 Sekunden, 2 Minuten vor der Sirene noch von 19:17 auf 22:17 erhöht und den Sieg relativ klar gemacht. Aber ein richtig spannendes Spiel und für Po, die mit einem, deren erstes Team ja sehr, sehr jung ist. Gehört das dann wahrscheinlich zu den Lernerfahrungen dazu.
Denke ich auch. Ja.
Immer einen Punkt geholt. Ich bin ja sehr gespannt. Verlieren mit Dan Robson ja einen relativ wichtigen Spieler auf der neuen. Der
Aber
wird
auch
sich
schon
nochmal.
relativ alt war.
Der will sich nochmal die letzte WM-Chance irgendwie ein bisschen geben. Wie alt ist der denn? Also, mein Jahr jung ist er nicht, weil es ist doch erst 32, 31.
Ja, so um den Dreh, denke ich mal.
92, 92 geboren, ja, 32. Das ist nicht mal ein Jahr älter als ich. Es ist ein bisschen deprimierend, ihn als sehr alt zu bezeichnen. Aber sehr alt, ich meine, sie planen ja aktuell, ihn entweder mit Maxime Machnow, so rum ist richtig, oder Michael Roro zu ersetzen. Die nun beide auch keine Jungspunde mehr sind. Ja, echt spannend. Also ich finde es eine spannende Entscheidung. Maxime Achenault wäre niemand, der hoch auf meiner Rekrutierungsliste steht. Nicht, weil er nicht sehr fit ist. Das ist er anscheinend, aber er war auch viel verletzt in den letzten beiden Jahren.
Kreuzbandriss
Und
etc.
ja. Und sich darauf verlassen zu wollen, ist mutig von Po, die. Ja, dann doch sehr viele kluge Rekrutierungsentscheidungen getroffen haben. Das könnte eine von denen sein, die vielleicht nicht unbedingt dazu zählen. Aber es spricht vielleicht auch einfach Bände, wie wenig aktuell auf dem Markt ist, dass deine beiden Favoriten auf den Ersatz beide Mitte 30 sind. Keine Zukunftslösung, sagen wir es mal so rum. Aber es werden sie besser wissen als wir. Vermute ich, hoffe ich. Hoffe ich doch sehr. Das war's tatsächlich eigentlich schon von dieser
Bordeleux,
Woche.
National Döne, Elite, alles ja, geruht. Weihnachtspause. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Europapokal. Und auch die
Dafür sind
Bordeleux
aber
gibt es
auch
ja
die
dann
anderen
wieder.
Ligen. Ja, und National müsste eigentlich auch wieder spielen.
Ja.
Wir haben am Wochenende geht's wieder richtig los mit vollem Programm. Ich nur kurz einmal aus der internen Meldung. E-Mail haben wir noch nicht geklärt. Hoffe ich, dass ich mich dieses Wochenende ransetze. Die eine oder andere Person hat es vielleicht in den Nachrichten mitbekommen, dass es relativ hektische Tage bei uns auf der Arbeit waren. Aber darauf werden wir an dieser Stelle nicht näher eingehen.
So teuer die Benzinpreise, wir müssen noch weiter hoch. Dreh dich sofort aus hier, du.
Gott, ey, warte, ich sehe meine Kündigung schon vor mir.
Habt ihr eine
Ja,
Macke oder was? Soll ich noch mehr
es
bezahlen,
waren
ey?
relativ hektische Tage und ich brauchte eine gewisse Social Media Pause nach den letzten Arbeitstagen. Ich hoffe, oder ich denke fest, dass ich am Ende der Woche mich wieder an die Nachrichten ransetze. Ich habe noch ein paar offen oder ein paar Antworten offen. Nur, dass ihr Verständnis dafür oder vielleicht mir nicht ganz so böse seid, dass es in diesem Podcast nicht vorgekommen ist und dass ihr noch keine Antwort gekriegt habt. Es hat seine Gründe. Aber spätestens nächste Woche sollte das alles abgearbeitet sein. Was ist abgearbeitet? Macht ja Spaß, ist ja keine Arbeit. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf dieser Note wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
Ich euch
Habt
auch.
eine fantastische Zeit. Und dir weiterhin gute Besserung.
Ja, dann wünsche ich viel
Und dann
Erfolg in
hören wir uns
Berlin.
nächste Woche. Ja,
Ja, so
Dankeschön.
sieht's aus. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.